Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Tausende Menschen bei Demonstrationen. Fast 2 Millionen Unterschriften in wenigen Stunden. Im Vereinigten Königreich, da gibt es viele Bürger, die entsetzt sind über den Plan von Premierminister Boris Johnson, das Parlament länger als üblich in Pause zu schicken, so kurz vor dem Brexit-Termin. Aber machen wir uns nichts vor, viele andere Millionen Briten finden die harte Linie des PMs gut. Hier ist der Update-Podcast am Donnerstag und wir sprechen mit unserem Korrespondenten in London gleich und fragen nach, kann der Widerstand vieler Parlamentarier und der Protest der Bürger dem Premier noch auf die Füße fallen? Könnte ein Misstrauensantrag auch noch durchkommen?
Also auch, glaube ich, da ist Boris Johnson, wenn man das jetzt mal ganz rein machtpolitisch sieht, ein gelungener Schachzug. Nächste Woche Spielräume ganz eng gemacht und in der Woche ab 14. Oktober, wenn das Unterhaus wieder da ist, auch die Spielräume zugemacht.
Das hört ihr hier in dieser Episode des Update-Podcasts. Außerdem, Rahel Klein aus dem Update-Team hat sich heute mit Zivilcourage beschäftigt. In Stuttgart gibt es dazu eine große Kampagne.
Da fahren jetzt 2 Stadtbahnen rum mit Tipps, wie man sich verhalten soll, wenn man Zeuge eines zum Beispiel Verbrechens wird.
Und wir sprechen mit einem Forstwirt über das neue Waldsterben in Deutschland. Bestimmte Bäume wie die Fichte schaffen es nicht mehr. Zu lange Dürrephasen, dazu der Borkenkäfer. Zum Glück gibt's Alternativen.
Dazu gehört vielleicht auch die amerikanische Küstentanne, vielleicht die Douglasie, vielleicht auch die Roteiche. Nur eines ist für uns ganz sicher, je größer die Mischung, desto größer ist auch die Sicherheit.
Das ist Forstwirt Dietrich Nesselrode aus der Eifel. Mit dem haben wir darüber gesprochen, wie sich die Forstwirtschaft verändert hat und noch weiter verändern wird und muss. Hört ihr hier in dieser Update-Podcast-Episode vom 29. August 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Skandal, Verfassungsfrevel, Putsch von oben. Das waren nur einige der Reaktionen auf das, was der britische Premier Boris Johnson gestern veranlasst hat. Er hat dem Parlament einen längeren Urlaub verordnet, offiziell um seine große Regierungserklärung vorzubereiten. Die Queen wird da eine Rede halten am 14. Oktober. Aber eigentlich ist ja natürlich der Hintergedanke, dass er seine Brexit-Pläne irgendwie durchdrücken kann, ohne große Diskussionen und Querschießer im Parlament. Die Queen musste das so durchwinken mit dem Ergebnis, dass britische Unterhaus tritt zwar nächste Woche zusammen, soll dann aber wenige Tage später schon wieder in den Urlaub geschickt werden. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Friedbert Meurer in London. Schauen wir jetzt erstmal auf die kommende Woche. Das ist nochmal eine Sitzungswoche. Was plant denn das Parlament noch für diese letzten Sitzungstage vor der neuen Pause?
Also nächste Woche könnte es hier richtig zur Sache gehen. Das Unterhaus kommt am Dienstag, 3. September aus der Sommerpause zurück. Dann wird der Speaker, bevor er Platz genommen hat, schon einen Antrag auf seinem Tisch vorfinden. Ein Eilantrag. Eilantrag aus wichtigem Anlass. Und dieser wichtige Anlass ist, dass ein No-Deal droht, dass die Regierung hier die Möglichkeiten des Parlaments einschränkt. Also wird es dann hochwahrscheinlich am Mittwoch zu einer Debatte über ein Gesetz kommen. Ein Gesetz, mit dem man den No-Deal verhindern will. Und dann fängt der Countdown an. Man braucht mindestens 3 Tage, um das im Eilverfahren durchzupeitschen. Vorausgesetzt, man hat die Mehrheit dazu. Das wäre der Mittwoch, Donnerstag und der Montag der folgenden Woche. Könnte gerade so hinhauen. Jetzt heißt es, das House of Lords muss zustimmen. So ist es halt. Oberhaus am House of Lords können die Konservativen, obwohl sie in der Minderheit sind, anfangen zu filibustern. Die reden einfach irgendetwas und halten die Sache auf und das war's dann.
Okay, dann schauen wir mal auf die Zeit dann nach der Pause. Es kommt ja dann zu dieser Pause und am 14. Oktober, 2 Wochen vor dem geplanten Austrittsdatum des Vereinigten Königreichs aus der EU, da tritt das Parlament dann wieder zusammen. Und was passiert dann in dieser Woche nach der Pause?
Also auch, glaube ich, da ist Boris Johnson, wenn man das jetzt mal ganz rein machtpolitisch sieht, sozusagen aus der Perspektive von Machiavelli, ein gelungener Schachzug. Nächste Woche Spielräume ganz eng gemacht und in der Woche ab 14. Oktober, wenn das Unterhaus wieder da ist, auch die Spielräume zugemacht. Am Montag, 14. Oktober, liest die Queen die Regierungserklärung von Boris Johnson vor, die sogenannte Queen's Speech. Dann wird am Dienstag und Mittwoch darüber diskutiert und auch abgestimmt. Am Donnerstag, jetzt sind wir beim 15., 16., 17. Oktober, ist EU-Gipfel. Donnerstag, Freitag. Das Parlament hat kaum eine Möglichkeit, vor dem EU-Gipfel da nochmal reinzukrätschen, sodass dann die Woche danach in der Annahme beim EU-Gipfel kommt nichts heraus. dass dann die Opposition wahrscheinlich endlich das Misstrauensvotum ziehen wird. Und da wird sich zeigen, ob beispielsweise die Liberaldemokraten bereit sind, Jeremy Corbyn zum Premierminister zu wählen. Sie sagen, das hat keinen Sinn, der Mann kriegt keine Mehrheit, wir machen das nicht.
Das ist so der Zeitstrahl jetzt für die kommenden Wochen. Es gab gestern direkt Demos, auch eine Online-Petition, an der sich schon viele, viele Menschen, 1,5 Millionen Menschen beteiligt haben und auch den ein oder anderen Rücktritt aus der Regierungspartei gab es aus Protest. Und in der Opposition bildet sich natürlich diese Gegenwehr, von der du gerade gesprochen hast. Aber was sagen denn die Brexiteers dazu? Also lehnen die sich momentan zurück und sagen, oh, das läuft eigentlich gerade alles ganz gut für uns, wir müssen nicht mehr auf die Straßen?
Ja, so ungefähr. Die Brexiteers gehen nicht auf die Straße. Der Einzige, der auf die Straße geht, ist Nigel Farage, der mit seiner Brexit-Partei ein bisschen seine Fälle davon schwimmen sieht, weil Boris Johnson all das macht, was er fordert. Also wird ihm sozusagen die Luft rausgelassen. Die Brexiteers sagen, was regt ihr euch denn eigentlich auf? Wir haben 4 Sitzungstage gestrichen. Und dafür die ganze Aufregung, das ist alles nach dem Buchstaben des Gesetzes. Das Parlament hat doch ewig lange Zeit gehabt. Januar, Februar, März, April zu reden, zu debattieren ohne Ende, ist doch nichts herausgekommen. Und wenn man ihnen dann vorhält, zum Beispiel solche Dinge wie die Demonstration vor der Downing Street gestern Abend, Online-Petition, 1,6 Millionen Unterschriften, dann sagen die nur, wir sind 17,4 Millionen, die den Brexit gefordert haben am 23. Juni 2016. Vergesst die 1,6 Millionen Online-Petitionen.
Material für viele Filme und Serien und Dokus, was da weiterhin abgeht in UK. Aktuelle Entwicklungen von Friedbert Meurer in London, hier bei uns in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ihr wisst, dem deutschen Wald geht es nicht gut. Wegen des Klimawandels. Das Waldsterben in den 80ern sei überhaupt nichts dagegen, sagen Experten. Stürme, Dürren, Brände, zusätzlich noch ein ziemlich heftiger Borkenkäferbefall haben dem Wald ziemlich zugesetzt. Im vergangenen Jahr sollen über 100.000 Hektar Wald verloren gegangen sein, was etwa der Fläche von Berlin und Potsdam zusammen entspricht. Vor allem Nadelbäumen geht's schlecht und von denen gibt's sehr viele in deutschen Wäldern. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU hat sich heute mit Waldbesitzern, mit Naturschützern und den zuständigen Behörden getroffen, um darüber zu beraten, was man da so machen kann.
Wer durch Deutschland unterwegs ist in den Wäldern, sieht Dramatisches, dass zum Beispiel Birken jetzt schon gelbe Blätter haben, dass Laub Bäume jetzt schon ihre Blätter abwerfen.
Was sagen denn die Waldbauern? Wir haben mit Waldbesitzer und Forstwirt Dietrich Nesselrode aus Mechernich in der Eifel gesprochen, hier in Deutschlandfunk Nova. Und ich habe ihn gefragt, wo er denn in seinem Wald den Klimawandel schon erkennt und ob ihm diese Entwicklung Sorgen macht.
Oh ja, die macht mir große Sorgen. Und wir sehen die Folgen des Klimawandels tagtäglich. Die Fichte beispielsweise ist eine Baumart, die komplett in der Mechernicher Voreifel, wo ich meinen Waldbesitz und meinen Forstbetrieb habe, ausfällt. Aber auch alle anderen Bäume leiden, insbesondere die Buche. Wir sehen viele abgestorbene Bäume in den Wäldern stehen und wir wissen ja überhaupt nicht, ob es so weitergeht, ob die nächsten Sommer genauso heftig werden wie die beiden vorangegangenen Sommer. Deswegen ist für uns die Zukunft äußerst ungewiss und das macht uns große Sorgen.
Was hat sich denn in den vergangenen Jahren für Sie bei Ihrer Arbeit als Forstwirt geändert?
Ja, im Grunde genommen ist uns das Gesetz des Handelns im Wald vollkommen aus der Hand genommen worden. Die Natur bestimmt zurzeit, was passiert. Die Hitze mit allen sich daraus ergebenden Folgen, Käfer, Dürre und so weiter. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass wir momentan eigentlich nur zuschauen können, wie sich die Natur draußen verändert.
Was tun Sie, um dem Klimawandel zu begegnen, um sich vor mehr Stürmen, hohen Temperaturen und Dürren vielleicht auch sogar zu schützen für die nächsten Jahrzehnte?
Wir haben in den vergangenen 30 Jahren, in denen ich meinen Betrieb hier führe, immer darauf geachtet, dass Mischwälder entstehen. Wir haben einen sehr hohen Laubholzanteil von 50% und wir haben immer dafür gesorgt, jegliche Baumartenmischung irgendwie zu erhöhen. Und ich denke, das Einzige, was uns über die Zukunft vielleicht retten kann, ich sage vielleicht, ist eine große Baumartenmischung. Und wenn wir jetzt große Kulturflächen vor uns sehen, dann werden wir von vornherein darauf achten, dass viele Bäume in diese Kulturen reinkommen und dass wir jegliche Form natürlicher Verjüngung durch Samenflug nutzen werden.
Nur damit wir das mal richtig verstehen, also so ein durchmischter Wald, der bringt Ihnen dann normalerweise weniger Geld?
Das will ich nicht unbedingt sagen. Er ist sicher stabiler als ein Wald, der nur aus einer einzigen Baumart besteht. Es kommt beim Holzverkauf auch immer auf die Qualität des Holzes an und wir achten schon darauf, dass wir in der Qualität unserer Bäume gut sind.
Warum gab es dann in den vergangenen Jahrzehnten immer weniger Mischwälder und jetzt muss man wieder darauf zurückkommen?
Ach, das hat viele Ursachen. Ich denke, dass in den letzten Jahren die Wälder insgesamt gemischter geworden ist. Das können Sie aus den Bundeswaldberichten, die alle 4 Jahre kommen, deutlich ablesen. Viele Wälder, die heute in Schwierigkeiten geraten, reine Fichtenwälder sind, in der Nachkriegszeit begründet worden, hier in der Voreifel, haben mir viele ältere Waldbauern immer wieder erzählt, dass man den Waldbesitzern in den 50er Jahren, um überhaupt erstmal wieder Wälder ans Wachsen zu kriegen, nachdem die durch den Krieg völlig zerstört waren, Fichtensämlinge in die Hand gedrückt hat, damit die selbst in den Boden hineinbringen. Dadurch sind möglicherweise Monokulturen entstanden, aber man kann das den Waldbauern heute auch nicht vorwerfen, dass das so gekommen ist.
Wenn sich jetzt unsere Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner mit Ihnen auch hinsetzt, mit den Waldbesitzern, wie kann sie denn überhaupt helfen? Wie kann die Politik helfen?
Ja, die Politik muss erstmal zur Kenntnis nehmen, dass in den nächsten Jahren durch Trocknis, durch Borkenkäfer, durch Dürre richtig große Freiflächen entstehen. Und diese Freiflächen müssen wieder aufgeforstet werden. Das kostet viel Geld. Dann muss die Politik helfen, das hat sie auch schon getan, durch ein Waldbaukonzept hier zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, dass man den Waldbesitzern auch Hilfe gibt, die richtigen Baumarten zu finden, die richtigen Pflanzverfahren zu finden. Aber der entscheidende Punkt ist eben einfach der Kostenpunkt für die Aufforstung, die vor uns liegt. Man muss dazu sehen, der Holzmarkt ist total zusammengebrochen in letzter Zeit. Also viele Waldbesitzer können die Kosten der Aufforstung aus dem eigenen Budget nicht mehr tragen.
Weil das Holz so günstig geworden ist?
Weil das Holz so billig geworden ist. Es ist ein riesiges Angebot auf dem Markt und der Holzmarkt kann das Holz überhaupt nicht mehr abnehmen und deswegen ist der Preis schlecht. Im Keller, kann man sagen. Tief im Keller.
Die Forstwirtschaft im Wandel. Dietrich Nesselrode war das, Waldbesitzer und Forstwirt aus Mechernich in der Eifel. Hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor wenigen Wochen, da gab es in Stuttgart ein blutiges Gewaltverbrechen. Da hat ein Mann einen anderen auf offener Straße mit einem Schwert getötet. Die Tat wurde gefilmt und in diesem Zuge wurde auch die Frage diskutiert, wie man sich da verhält, wenn man bei so einer Gewalttat dabei ist. Vielleicht ist Filmen nicht unbedingt der beste Rat. Ich weiß es nicht. Ebenfalls in Stuttgart wirbt die Polizei seit heute auf 2 Stadtbahnen für mehr Zivilcourage. Im Rahmen der Tuwas-Kampagne, die es schon länger gibt, fahren ab heute Bahnen mit Verhaltenstipps für Zivilcourage durch die Stadt. Und das nehmen wir zum Anlass, um auch nochmal darauf zu schauen, was kann man tun, wenn man Zeuge einer brenzligen Situation wird. Rahl Klein aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team. Sag doch vielleicht erstmal, wie ist das denn generell in Deutschland? Haben wir ein Problem mit Zivilcourage bei uns?
Ja gut, das ist wahrscheinlich schwierig zu messen. Auf jeden Fall gibt es keine aktuellen Statistiken darüber, wie ausgeprägt Zivilcourage jetzt in der Gesellschaft ist. Aber die Polizei sagt eben schon, dass sie das Gefühl hat, dass wir durchaus dazu neigen, in bestimmten Situationen einfach vorbeizulaufen, statt hinzuschauen und uns einzumischen. Und da gibt es ja immer wieder mal sehr öffentlichkeitswirksame Fälle, die eben auch das genau zeigen. Zum Beispiel dieser Fall Johnny Carr vor mehreren Jahren, den es mal gab.
Johnny, das war ein junger Mann, der seinem Freund helfen wollte, als der in eine Schlägerei am Alexanderplatz in Berlin geraten war, ne?
Genau, da waren 2 Gruppen von jungen Männern beteiligt. Johnny und sein Kumpel gehörten zu der einen Gruppe und als Johnny seinem Kumpel helfen wollte, als es dann zu einer Auseinandersetzung kam, ist er von den anderen Jungs überwältigt worden. Die haben den immer wieder gegen seinen Kopf getreten und Johnny ist dann eben einen Tag später an einem Blutgerinnsel gestorben. Und die Schwester von Johnny, die hat danach einen Verein gegründet, mit dem sie eben Zivilcourage fördern will, weil sie sagt, damals hat ihrem Bruder niemand geholfen.
100 Meter von entfernt standen über 40 Leute und keiner von denen hat sich dafür interessiert, sondern man denkt halt so, ja, das ist vielleicht irgendwelche Betrunkenen oder das interessiert mich nicht. Und man ist einfach so zu, man guckt einfach nicht nach links und rechts und das möchte ich einfach ändern.
Ja, und heute geht Johnnys Schwester Tina zum Beispiel in Schulen, redet da mit Schülerinnen und Schülern eben über das Thema Zivilcourage. Und sie ist da eben auch nicht die Einzige, die Zivilcourage fördern will. Diese Tu-was-Kampagne der Polizei, die du ja auch schon angesprochen hast, die geht ja in eine sehr ähnliche Richtung und die gibt eben ganz klare Verhaltenstipps, was man machen kann, um anderen zu helfen.
Was kann oder sollte man denn selbst tun, wenn man mitbekommt, dass ein anderer Mensch in einer brenzligen Situation drin ist?
Die Polizei hat da so 6 Merksätze, an die man sich halten kann. Und der erste und wichtigste ist, hilf, aber bring dich selber nicht in Gefahr. Manche haben ja verständlicherweise Angst, wenn sie mitbekommen, dass jemand zum Beispiel zusammengeschlagen oder bedrängt wird. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie kein 2-Meter-Schrank ist. Aber der muss man auch gar nicht sein, sagt Gerhard Klotter. Der ist Vorsitzender der Kriminalprävention der Länder und des Bundes.
Man muss hier jetzt nicht irgendwie den falschen Helden spielen, sondern man kann sich in der Rolle zurechtfinden, die man auch von seiner Konstitution, von seiner Befindlichkeit spielen kann. Das heißt, jeder kann im Prinzip Hilfe holen, er kann die Polizei rufen, er kann Hilfe organisieren, indem er andere darauf aufmerksam macht, auf die Situation, sie darum bittet, auch mit aktiv zu werden.
Ja, und dabei sollte man zum Beispiel auch auf eine sehr direkte, gezielte Ansprache achten. Also wirklich sagen, Sie da in der blauen Jacke, helfen Sie mir bitte.
Also andere um Mithilfe bitten, Polizei anrufen, wenn es gefährlich ist. Aber wie geht man denn in einer akuten Situation um mit einem Täter? Da kann man ja nicht unbedingt nur daneben stehen und warten, bis dann endlich Hilfe kommt, oder?
Ja, man sollte auf jeden Fall räumliche Distanz zum Täter wahren, den Täter nicht provozieren. Und dann ist noch was sehr wichtig, sagt Gerhard Klotter.
Es geht darum, klar und deutlich zu sprechen. Es geht darum, auch sich klar zu artikulieren, Einhalt zu gebieten und vor allen Dingen jetzt nicht zur Ebene zu schaffen, dass es vielleicht zu so einer emotionalen Auseinandersetzung mit dem Täter kommen könnte, also dass persönliche Nähe oder etwas unterstellt wird, sondern dass man durch das Sie auch ganz deutlich macht, dass man sich von dem Täter und auch von seinem Verhalten distanziert.
Ja, also bei einem fremden Täter auf Sie achten, nicht duzen, damit bei anderen potenziellen Mithelfern nicht der Eindruck entsteht, dass das Ganze vielleicht nur ein privater Streit ist oder so, in den man sich nicht einmischen will. Ja, dann ist auch gut, wenn man sich Tätermerkmale einprägt für spätere Befragungen, also Größe, Haarfarbe, Klamotten, irgendwelche Besonderheiten des Täters oder der Täterin. Und dann kann man vielleicht auch später als Zeuge aussagen. Auch das ist Zivilcourage. Und ja, Opfern helfen ist natürlich auch immer eine Sache, die man tun kann, wenn die verletzt sind. Aber das sollte ja klar sein.
Und sonst kann man sich ja auch strafbar machen, oder nicht?
Ja, klar. Wenn jemand wirklich in Gefahr ist und du nicht mal die Polizei rufst, wenn du es eigentlich ungefährlich könntest, dann ist es natürlich unterlassene Hilfeleistung. Und was vielleicht auch jetzt nicht jeder weiß, ist, dass man automatisch unfallversichert ist, wenn man anderen in Gefahr hilft. Kann man ja vielleicht auch nochmal erwähnen. Und auch wenn sich das jetzt alles so anhört, als würde nie jemand jemandem helfen und als wüsste niemand, wie es geht, ganz so schlecht sind wir dann vielleicht doch auch nicht, was Zivilcourage angeht. Forscher der Uni Lancaster, die haben mal eine Überwachungskamera in verschiedenen Städten ausgewertet, in Amsterdam, Kapstadt und Lancaster. Und da kam heraus, dass in 9 von 10 Fällen mindestens ein Außenstehender bei einer Streitigkeit eingegriffen hat. Oft haben sich sogar mehrere Leute eingemischt. Also in den Städten war die Bereitschaft offenbar auf jeden Fall da.
Helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, das ist eine der wichtigsten Regeln, wenn es um Zivilcourage geht. Wie ihr helfen könnt, wenn jemand anderes Hilfe braucht, das hat euch Rahel Klein gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das dreckige Geschäft mit unserem Müll beschäftigt uns jetzt im Deutschlandfunk Nova Update. 220 Kilo allein an Verpackungsmüll produzieren wir Deutschen pro Kopf. Und ja, und da kommt dann noch der normale Hausmüll dazu und Papier im Büro zum Beispiel und. Ein Teil wird recycelt, ein Teil wird verbrannt. Manche Sachen landen auf der Deponie und unser Müll kommt auch oft ins Ausland. Denn dort ist es teils deutlich billiger, Müll zu recyceln oder zu verbrennen. Auch nach Polen geht der Müll und das ist manchmal wirklich ein schmutziges Geschäft. Matthias Schülke hat für das WDR-Magazin Monitor dazu recherchiert. Matthias, ihr seid da an einem ganz speziellen Fall in Polen dran gewesen. Was ist da genau vorgefallen?
Also Ausgangspunkt unserer Recherchen war der große Brand in Zgierz. Das ist bei Lodz letztes Jahr im Mai. Da sind 50.000 Tonnen Plastikmüll verbrannt und da ist eine riesige giftige Rauchwolke über die ganze Stadt gezogen. Wir sind jetzt sozusagen ein Jahr später da gewesen und haben die Müllhalde gesehen, die verkohlten Reste, die es da immer noch gibt, und mit den Anwohnern gesprochen, die bis heute noch schockiert sind über das, was damals passiert ist und die heute unter verschiedenen Krankheiten leiden, Asthma, Atemnot. Und wir wollten einfach wissen, wieso ist das so, dass in Zgierz diese Müllhalde gebrannt hat? Das ist ja auch nicht die einzige. Wir haben rausgefunden, es gab in den letzten Jahren immer mehr Brände. 2018 waren es insgesamt 117 in ganz Polen. Das heißt, wir wollten wissen, warum passiert das so oft?
Und was habt ihr da rausgefunden?
Also polnische Deponiebetreiber nehmen ganz viel Müll, vor allem verunreinigtes Plastik und Siedlungsabfälle aus ganz Europa an. Sie versprechen dann, diesen Müll zu verwerten, zu recyceln, aber eigentlich können sie das gar nicht, denn sie haben überhaupt nicht genug Recycling- und Müllverbrennungsanlagen. Und irgendwann müssen sie dann den Müll, der sich dann da stapelt, bei ihnen in Bergen loswerden. Und dann zünden sie ihn tatsächlich oft selbst an. Und im Fall von Zgierz, also von diesem Riesenbrand, war das auch so. Das hat uns die Staatsanwaltschaft bestätigt.
Und davon profitieren über Umwege natürlich auch deutsche Firmen, die ihren Müll dorthin bringen lassen.
Genau, also in Zgierz, das hat uns auch die Staatsanwaltschaft gesagt, hat man ein Viertel deutschen Müll gefunden, also des Mülls, der dort verbrannt ist. Denn deutsche Firmen profitieren von dieser illegalen Art der polnischen Müllentsorgung. Die Deponiebetreiber bieten natürlich sensationell günstige Preise für die Müllentsorgung. Sie nehmen den deutschen Unternehmen zum Beispiel eine Tonne für 80 Euro ab. In Deutschland müssten die Unternehmen bis zu 200 Euro für die Verbrennung einer Tonne solchen Plastikmülls bezahlen. Und eine Expertin von Greenpeace, mit der wir gesprochen haben, glaubt auch, dass die deutschen Entsorgerfirmen oft genau wissen, dass der Müll in Polen nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, dass sie es aber manchmal billigend in Kauf nehmen.
Dieser Transport des Mülls nach Polen aus Deutschland, der an sich ist aber noch nicht illegal. Es geht einfach nur um die Tatsache, dass dort illegal verbrannt wird.
Genau so ist es. Also man kann das bringen. Manchmal ist es vielleicht so halblegal, weil man eigentlich weiß, dass der polnische Deponiebetreiber das nicht ordnungsgerecht entsorgen wird. Aber im Grunde kann man erstmal sagen, das ist legal. Aber im Fall von Zgierz kommt jetzt noch sozusagen on top, dass diese 36 Firmen, die da aufgefallen sind und die da jetzt ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten sind, ihren Müll auch noch illegal deklariert haben, also falsch deklariert haben. Sie haben zum Beispiel gesagt, sie bringen Kunststoffabfall, der zu recyceln ist. Den kann man nämlich ohne Genehmigung über die sogenannte grüne Abfallliste nach Polen bringen. Tatsächlich wurden aber vermischte Abfälle und verunreinigtes Plastik, verunreinigter Hausmüll geliefert. Und tatsächlich kann man sagen, dass nur sehr wenig Müll über diese grüne Abfallliste kommen darf, nämlich eben wie gesagt dieser vorsortierte reine Kunststoff. Alle vermischten Abfälle müssen nämlich genehmigt werden. Und das lädt dann dazu ein, diese Regelungen zu umgehen. Wir waren an der deutsch-polnischen Grenze auch bei Lkw-Kontrollen bei Gubinek dabei. Da fliegen immer wieder Lkw mit illegalem deutschen Müll auf. Gerade in der letzten Zeit ist diese Zahl gestiegen, was aber sicherlich auch damit zusammenhängt, dass die polnischen Behörden jetzt, seit es diesen Anstieg von Bränden gibt, immer stärker kontrollieren.
Was für Reaktionen gibt es da von deutscher Seite, zum Beispiel aus der Politik?
Also es gibt erstmal wenig Reaktionen, kann man sagen. Deutsche Behörden wurden jetzt im Fall von Zgierz von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Lodz angeschrieben. Sie sollen Amtshilfe bei den Ermittlungen leisten, aber diese Briefe gehen erst diese Woche raus. In einem anderen Fall, einer anderen großen Deponie, wo auch illegaler deutscher Müll gelagert war, wurden schon Bezirksregierungen angeschrieben in 6 Bundesländern. Wir haben die auch angefragt und wollten von ihnen wissen, was sie dazu sagen zu diesen Transporten. Und sie haben zum Teil uns geantwortet, manche haben sich gar nicht gemeldet. Die, die uns geantwortet haben, haben gesagt, diese illegalen Mülltransporte hat es tatsächlich gegeben und sie haben die Rückholung veranlasst. Allerdings muss man sagen, Strafen für die Müllsünder gab es darüber hinaus nicht.
Polen als Müllkippe Deutschlands, das Geschäft mit dem illegalen Abfall. Gibt's zu sehen, den Film heute Abend bei Monitor, 21.45 Uhr im ersten deutschen Fernsehen. Und wir haben mit der Autorin des Beitrags, Matthias Schülke, gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt soll es also die Nummer 66 richten, die 66. Regierung seit der italienischen Staatsgründung. Zum Vergleich, in Deutschland gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nur 24 verschiedene Kabinette, in Italien 66. Ministerpräsident Giuseppe Conte soll jetzt wieder eine Regierung bilden und er sagt:
Es ist dies der Moment einer neuen Zeit, eine Zeit der umfassenden Reformen.
Er soll jetzt zwei Parteien zusammenbringen, die eigentlich eine lange Feindschaft miteinander verbindet. Die sozialdemokratische PD auf der einen Seite und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung auf der anderen Seite. Wie das gehen kann und was das auch für uns hier in Deutschland bedeutet, wir sprechen drüber mit Caroline Kanter. Sie leitet das Büro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom. Hallo, ich grüße Sie, guten Abend.
Hallo Herr Günther, grüße Sie.
PD und Fünf Sterne könnten unterschiedlicher kaum sein. Was passt denn da überhaupt zusammen? Nur die Tatsache, dass Sie Salvini verhindern wollen?
Ja, also in der Tat haben wir es da mit zwei sehr unterschiedlichen politischen Gruppierungen zu tun. Und vor anderthalb Jahren stand ja schon mal zur Debatte, ob die beiden politischen Kräfte eine Koalition bilden können, bilden wollen. Damals hat man es nicht geschafft und jetzt befindet man sich sozusagen in einer Notsituation, wo man es nochmal miteinander versuchen möchte. Aber gerade mit der Movimento Cinque Stelle haben wir es natürlich mit einer politischen Kraft zu tun, die sehr untypisch ist. Keine klassische politische Partei. Man kann sie als antisystemische Kraft bezeichnen. So hat sie sich auch immer definiert. Mhm. Als postideologisch, die auch im Grunde genommen die parlamentarische Demokratie immer wieder kritisiert hat und ihr direktdemokratische Elemente einbringen wollte. Das ist eben die eine Kraft. Und die andere ist die sozialdemokratische Partei, die im italienischen Parteiensystem verankert ist und sowohl inhaltlich als auch was die Persönlichkeiten betrifft, ist man in vielen Bereichen ziemlich weit auseinander, muss man sagen. Aber jetzt eben in dieser Krise versucht man zusammenzukommen.
Aber wie sieht denn dann zum Beispiel die Politik in der Zukunft aus? Also nehmen wir mal die Migrationspolitik. Die war unter der alten Regierung ziemlich strikt. Private Seenotretter zum Beispiel konnten nur unter Auflagen anlegen, wenn die Migranten sofort verteilt werden auf andere EU-Länder. Das war immer so die Voraussetzung. Es gab ganz viel Streit und die Fünf-Sterne-Bewegung war ja in der alten Regierung mit drin. Was können wir da jetzt von der neuen Regierung erwarten?
Ja, also die Migrationspolitik in der letzten Regierung wurde klar von Matteo Salvini unter Lega dominiert. Aber Sie haben recht, die Fünf-Sterne-Bewegung hat Salvinis Politik mitgetragen und auch mit unterstützt im Grunde genommen durch die Verteidigungsministerin, aber auch durch den Transportminister, die ja in viele Entscheidungen auch mit involviert waren, was beispielsweise auch die Schließung der Häfen betraf. Es ist interessant, wenn man sich die Frage stellt, wie kommt denn die Fünf-Sterne-Bewegung zu ihrer politischen Positionierung? An was orientiert sich diese Bewegung? Hat man ein Parteiprogramm oder was sind die Werte dieser Partei? Und da würde ich sagen, steht ganz oben die öffentliche Meinung. Das ist das wichtigste Gradmesser für die Fünf-Sterne-Bewegung. Wenn die Stimmung im Land umkippt, kann man fast sagen, hat die Vergangenheit gezeigt, hat die Fünf-Sterne-Bewegung auch teilweise die Position geändert. Was jetzt konkret die Migrationspolitik für die neue, für die zukünftige Regierung anbelangt, kann ich Ihnen heute noch keine klare Linie vorgeben, die sich im Moment abzeichnet. Denn man muss auch einfach sehen, wer wird den Innenminister stellen und inwieweit kann sich die sozialdemokratische PD mit ihrer Position durchsetzen. Also die PD, ehe sie in diese Verhandlungen gegangen ist, hat ganz klar gesagt, dass sie einen neuen Migrationskurs möchte, stärker die europäischen Partner auch wieder einbinden will. Also da wird es sicherlich zu vielen Fragen und möglicherweise auch zu Konflikten kommen.
Der Punkt ist ja für Deutschland immens wichtig. Italien ist wichtig für die EU. Da sind die Sozialdemokraten deutlich europafreundlicher, sagen sie ja auch, als die Fünf-Sterne-Bewegung. Also meinen Sie, dass Sie den Schwung, die Fünf-Sterne bei diesem Schwung in Richtung Europa wieder mitnehmen können?
Ja, also ich würde das auch positiv bewerten, dass wir einen Koalitionspartner hier haben mit der PD, der ganz klar pro-europäisch ausgerichtet ist und auch über ein europäisches Netzwerk verfügt und Regierungserfahrung mitbringt, ne? Was bei Movimento Cinque Stelle ja nur eingeschränkt der Fall ist. Und auch die Frage der Ausrichtung, der pro-europäischen Ausrichtung dieser Regierung hat die PD im Grunde genommen von Anfang an eingefordert, sodass ich denke, dass man heute sagen kann, dass diese neue Regierung sicherlich was die Positionierung angeht, aber natürlich auch im Duktus, im Auftreten, im Umgang mit den europäischen Partnern, dass wir da einen moderateren Stil erwarten können. Und ein anderer Punkt, der uns natürlich auch in Deutschland und in anderen europäischen Ländern interessiert, ist die Positionierung gegenüber Russland. Da hat man der Liga ja Verbindungen zu der russischen Regierung nachgesagt. Und ich glaube, dass man diese Verbindung jetzt eben in dieser neuen Regierung einfach nicht mehr hat und davon ausgehen kann, dass man sich wieder proeuropäischer und besser mit Brüssel einlässt.
Caroline Kanter, Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom über die 66. Regierung in Italien. Mal sehen, wie lange die hält.
Deutschlandfunk Nova. Update.
3 Tage abgelaufene Milch trinke ich, wenn die noch schmeckt, ohne Probleme. Oder 4 Wochen abgelaufenes Toastbrot haue ich mir ohne zu zögern in den Toaster, wenn da kein Schimmel drauf ist. Aber natürlich passiert es den meisten von uns und auch mir immer wieder, dass wir auch mal was essen wegwerfen. Besonders schlimm sind die US-Amerikaner und eine neue Studie zeigt dort, dass Amerikaner denken, sie würden viel weniger Essen aus ihren Kühlschränken wegwerfen, als sie es tatsächlich tun. Ist das bei euch auch so? Machen wir uns nur was vor? Glauben wir nur, wir würden alles noch schnell essen? Dabei werfen wir doch recht viel weg. Update-Tagesreporterin Magdalena Bienert über neue Möglichkeiten und Ideen, gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen.
Bis zu 18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen laut WWF jährlich bei uns auf dem Müll. Das ist eine Lkw-Ladung pro Minute. Wäre Lebensmittelverschwendung ein Land, wäre es nach China und den USA der drittgrößte CO2-Verursacher weltweit. Immerhin hat sich Deutschland dem Ziel der Vereinten Nationen verpflichtet, die Lebensmittelverschwendung bis zum Jahr 2030 zu halbieren. Dabei sind neben Handel und Produzenten vor allem auch wir gefragt. Viele VerbraucherInnen gehen immerhin schon sehr sorgsam mit ihrem Essen um und vertrauen weniger dem Mindesthaltbarkeitsdatum als sich selbst.
Man sieht es ja dem Lebensmittel eigentlich gleich an, so ob das noch gut ist oder nicht so. Und wenn er gut aussieht und dann probiere ich den halt und wenn er normal schmeckt, dann esse ich den auch. Gibt dann ja keinen Grund, das irgendwie wegzuschmeißen. Es wird da sowieso viel zu viel weggeschmissen, so nur weil irgendwie das Datum abgelaufen wäre.
Ich selbst probiere es einfach aus und schaue eigentlich gar nicht aufs Datum.
Da bin ich auf gar keinen Fall pingelig.
Aber machen wir uns vielleicht nur was vor und denken, wir würden mehr aus unserem Kühlschrank essen, als wir es tatsächlich tun? Die Ohio State University befragte rund 300 Amerikaner, wie viel sie denn von ihren Kühlschrank-Lebensmitteln tatsächlich verwenden würden. Die StudienteilnehmerInnen gaben an, 97% ihrer gekauften Fleischprodukte auch zu essen. Tatsächlich war es aber nur rund die Hälfte. Ähnlich sah es auch bei Gemüse, Früchten und Milchprodukten aus. Je jünger die Befragten, desto mehr wurde weggeschmissen.
Also ich habe schon oft gehört, dass das Datum ja total der Mist sei. Also dass das ja nur irgendwie draufsteht, damit man wieder was Neues kauft. Aber ich glaube, dass man auf jeden Fall wieder zurück zu seinen eigenen Sinnen kommen sollte und einfach daran riechen sollte. Und es einfach probieren sollte, dass man halt auch wieder sich vertraut und nicht dem Datum.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist für viele Produkte vorgeschrieben, um die Lebensmittelsicherheit zu garantieren. Aber klar ist eigentlich auch, dass es eher wie eine Empfehlung zu verstehen sei, betont Janina Delp von der Initiative Zu gut für die Tonne.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum wird häufig als Wegwerfdatum verstanden. Das ist aber eigentlich nicht richtig, weil dieses Datum eigentlich, nur wie der Name schon sagt, sagt, dass dieses Produkt, wenn wir es richtig lagern, mindestens bis zu diesem Zeitpunkt die Farbe, die Konsistenz, den Geschmack behält. Und das ist eben nur eine Angabe des Herstellers. Und Lebensmittel sind meistens noch weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus genießbar.
Bei abgepackten frischen Produkten aber gilt:
Das Verbrauchsdatum ist damit nicht zu verwechseln. Das ist eben auf Lebensmitteln drauf, die sehr leicht verderblich sind, eben wie Hackfleisch oder roher Fisch. Und wenn dieses Verbrauchsdatum überschritten ist, dann sollte man das Lebensmittel wirklich wegwerfen.
Um das zu vermeiden, rät Janina Delp zum gezielten Einkaufen. Ohne Ablenkung von super Sonderangeboten und übertriebene Großpackungen. Wieder zu Hause ist auch die richtige Lagerung wichtig. Weiter oben im Kühlschrank ist es am wärmsten, auf der Platte über dem Gemüsefach am kältesten.
Da sprechen wir auch immer von diesem First-in-First-out-Prinzip, dass man eben wirklich die Lebensmittel, die man zuletzt gekauft hat, eher nach hinten stellt, weil im Kühlschrank ist es genau wie bei vielen anderen alltäglichen Dingen aus den Augen, aus dem Sinn.
Wer in den Urlaub fährt und noch Essen im Kühlschrank hat, kann über Netzwerke wie Foodsharing oder Nachbarschaftsportale Lebensmittel verschenken. Beim Einkaufen Lebensmittel vor der Tonne retten geht auch in Berlin in Shops wie Sir Plus oder in Köln bei The Good Food. Hier werden Nahrungsmittel günstiger verkauft, deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten oder die mit Fehletikettierungen versehen wurden. Oder, wie Gemüse, schlicht nicht der Norm entsprechen. Surplus-Gründer Raphael Fellmer erklärt auf YouTube:
Bei den Bauern holen wir die Lebensmittel ab, aber auch bei Produzenten, Online-Shops und über 250 Partnern mittlerweile. Was die Tafeln nicht nehmen, ist auch uns ganz wichtig, ist Tafel First immer. Wir überprüfen die überschüssigen Lebensmittel, oft auch abgelaufenen, ob sie noch genießbar sind, sensorisch und mit Laboren. Und dann, wenn sie ja, für genießbar erklärt worden sind, verkaufen wir sie vergünstigt bei uns in den verschiedenen Standorten und online.
In den kommenden 10 Jahren möchte Fellmer mit Surplus 5 Millionen Tonnen Lebensmittel in mehr als 15 verschiedenen Ländern retten. Übrigens stammt der Bärenanteil der verschwendeten oder weggeworfenen Lebensmittel von uns, den Verbrauchern. Und mit jedem Lebensmittel, das unnötig im Müll landet, werden nicht nur wertvolle Ressourcen verschwendet, sondern jeder von uns schmeißt damit auch jährlich rund 230 Euro in die Tonne. Autsch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.